Deutschland hat die Wahl. Ist die Republik danach eine andere? Am 16. Dezember will Bundeskanzler Olaf Scholz die Vertrauensfrage stellen. Am 23. Februar soll neu gewählt werden. Wer hat die richtigen Antworten für eine verunsicherte Bundesrepublik? Darum geht es jetzt im Gespräch mit Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler, Jurist und Redakteur der Zeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Tag, Herr von Lucke.
Schönen guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr von Lucke, rund 100 Tage bis zur Bundestagswahl. Lassen Sie sich schon auf eine Prognose ein, welche Partei den nächsten Kanzler stellt?
Nun ja, das spricht alles für Friedrich Merz. Es müsste eine Wiederholung der besonderen Ereignisse von 2021 eintreten. 16% zu verlieren binnen 3 Monaten, denn so steht ja die CDU, CSU vor der SPD. Also quasi das Doppelte dessen, was Olaf Scholz auf die Waagschale bringt, 16 zu 32, das ist eigentlich nicht aufzuholen. Insofern müsste der Kanzler Friedrich Merz heißen.
Hat das Ende der Ampel Deutschland nun eigentlich in eine Krise gestürzt oder aus einer Krise befreit?
Ja, das ist die Doppeldeutigkeit, die wir erlebt haben. Ich würde fast sagen, es ist eine Erleichterungskrise, wenn ich jetzt gerade spontan diesen Begriff kreieren kann. Ganz ersichtlich waren diese 3 Jahre Ampel eigentlich kaum mehr zu ertragen. Ich sag's auch ganz persönlich, für uns als Beobachter, die wir über 3 Jahre eine Kakophonie erlebt haben, immer wieder die Verheißung, jetzt fangen wir geschlossen an zu regieren, können sich erinnern, jede Meseberger Konferenz, die übrigens am Schluss dann abgesagt wurde, es wurde gar keine mehr abgehalten, weil es am Schluss wohl zu paradox war, dass jedes Mal versprochen wurde, jetzt wird konzentriert, geschlossen, geführt vom Bundeskanzler, regiert. Es war jedes Mal das gleiche Elend. Wenige Tage danach fing der Streit wieder an. Insofern glaube ich, eines tritt ein. Es ist eine Erleichterung, dass dieser Wahlkampf nicht ein ganzes Jahr weitergeht, auch nicht ein ganzes Jahr weiter diese ungeschlossene und zerstrittene Koalition weiter zu ertragen sein würde. Übrigens vor dem Hintergrund, und das macht dann in der Tat die Krise aus, eines Comebacks des Mannes, der Europa vor eine Herausforderung stellen wird, wie Europa sie in den letzten 80 Jahren der Nachkriegszeit nicht erlebt hat. Eine Zeit, in der jetzt Donald Trump mit einem Radikalismus, manche seiner ehemaligen Führungspersönlichkeiten, vor allem die Generäle, sprechen von einem echten Faschismus, den er verkörpert. Ein Faschist durch und durch, sagt General Kelly. Diese Tatsache muss erst einmal bewältigt werden. Insofern trifft beides Krise globaler Art. Die große Frage auch, was passiert mit Europa, was passiert mit der Ukraine? Eine Regierung, die eigentlich jetzt nicht mehr handlungsfähig ist, aber immerhin dann in 3 Monaten hoffentlich von einer neuen abgelöst wird, die dann stärker sein wird. Insofern spreche ich von Erleichterung in fundamentalen Krisenzeiten.
Dieser Donald Trump, auf den Sie jetzt schon einen Ausblick gegeben haben, ist am Morgen genau des Tages, an dem die Bundesregierung implodiert ist, wieder zum US-Präsidenten gewählt worden. Aber Sie sagen jetzt, es war eine Erleichterung, dass die Bundesregierung implodiert ist. Aber Sie waren sich vorher sicher, genau das würde das Bündnis nochmal zusammenschweißen.
Ich war der Meinung und ich war auch, bin auch nach wie vor übrigens der Meinung, dass ein Schock es durchaus war und politisch habe ich mit seiner Sorge, die ich teilte, dass es das falsche Zeichen ist, eine solche Regierung platzen zu lassen an einem solchen historischen Datum. Aber wenn man sich jetzt die Reaktionen auch der Bevölkerung anschaut, auch übrigens natürlich hat der Abgang, oder ich sage es mal so, die Entlassung in aller Schärfe von Olaf Scholz natürlich ein weiteres dazu beigetragen, deutlich zu machen, dass das Vertrauensverhältnis dieser Koalition absolut zerrüttet war. Das ist der Punkt. Und ich merke natürlich auch, dass ich hätte nicht ganz so sehr mit der Erleichterung gerechnet, die, glaube ich, tatsächlich in Teilen der Bevölkerung, nicht nur in Teilen, in großen Teilen der Bevölkerung da war und auch übrigens begründbar ist. Das Vertrauen, wir haben ja die Zahlen gesehen, es gab nur noch, glaube ich, 3 im einstelligen Prozentbereich liegende Prozentzahlen, die sagten, wir wollen, dass diese Ampel weitergeführt wird. Das heißt, so sehr dieser Zeitpunkt, mit Habeck gesprochen, der denkbar ungünstigste war für das Ende einer Koalition, so war diese Koalition offensichtlich am Ende. Und der Kanzler hat es, und das ist die eigentliche Ironie, mit der einer Brutalität der Aufkündigung, die übrigens nichts zu vergleichen ist mit dem Ende beispielsweise dessen, was vor jetzt über 40 Jahren Helmut Schmidt beendete, der ja in ähnlicher Weise, das muss man sehr deutlich sagen, wie Lindner die Koalition mit seinem ich würde es Erpressungspapier nennen, erpresste, wie in ähnlicher Weise wurde Helmut Schmidt damals von Graf Lambsdorff, beziehungsweise natürlich von Hans-Dietrich Genscher als der starken Figur, Lambsdorff war der Ausführende, erpresst, beziehungsweise vor vollendete Tatsachen gestellt, die letztlich für eine damals schon andere Koalition, nämlich FDP und CDU, CSU sprachen. Aber Helmut Schmidt hat es in ganz anderem, ruhigen Stil zu Ende gebracht, bei aller Deutlichkeit, aber nicht in der Weise, wie Olaf Scholz es tat. Und das ist die Ironie der Geschichte, dass am Ende er den Eindruck erweckte, ich bin der, der mit aller Brutalität durchschlägt, während Christian Lindner, der ja letztlich auf diese Scheidung zugespielt hatte, eigentlich als das Opfer erschien. Das war das Absurde. Und insofern hat auch dieses Schauspiel meinem Eindruck dazu beigetragen, dass die Bevölkerung klar den Eindruck hatte, das musste an dem Tag dann auch zu Ende gehen.
Waren Sie eigentlich überrascht von der Heftigkeit dieses Bruchs?
Ja, absolut. Ich war auch überrascht von der Art, wie Olaf Scholz es tätigte. Es ist ja auch bemerkenswert, dass, wenn wir jetzt mittlerweile wissen, wie es abgelaufen ist, es eine andere Lösung durchaus gegeben hätte. Christian Lindner hat natürlich, hat er ja alles eingestanden, in absoluter Klarheit letztlich der Koalition der anderen beiden, also der Restkoalition, nennen wir es mal so, die jetzt ja wirklich eine Minderheitskoalition geworden ist aus SPD und Grünen, er hat ihr klar nach der Devise friss oder stirb sein eigenes Papier vorgelegt, das mit allem brach, was davor Grüne und SPD verkörpert haben. Das war eigentlich das Scheidungspapier. Lindner hatte das am Sonntag davor, also vor dem besagten Entscheidungsmittwoch, von dem wir ja sprechen müssen, er hatte das klar mit dem Kanzler kommuniziert und hatte einen Vorschlag gemacht. Er hat dann gesagt, dann lasst uns doch das Projekt Ampelkoalition aufkündigen, gemeinsam vor die Presse treten. Damit wollte er verhindern, dass er den schwarzen Peter hätte, nach der alten Devise, man liebt zwar den Verrater, aber nicht den Verräter. Das hat Olaf Scholz nicht angenommen. Und dann war es für mich überraschend und übrigens auch strategisch sehr unklug, dass er mit dieser Brutalität der Absage und dem, dann selber der Haltung, jetzt, er ist ja dann am Mittwoch aus der Deckung getreten, hat dann seinerseits mit seinem Programm, wie Habeck sagte, einem ziemlich schnell zusammengebauten Programm, dann seinerseits Christian Lindner vor die Devise gestellt, friss oder stirb. Also entweder akzeptiere den Ausstieg aus der Schuldenbremse oder die Koalition ist beendet. Und als Christian Lindner dann zu dieser Sache sagte, aus, wie ich finde, sogar recht nachvollziehbaren Gründen, weil die FDP nicht viel mehr hat als die Schuldenbremse und die schwarze Null als ein Alleinstellungsmerkmal, dann sagte, das kann ich nicht mitmachen, hat Scholz ihn hochkant rausgemissen und dann mit diesem ja lange vorbereiteten und dann vom Teleprompter abgelesenen, mit dieser Wutentlassung, die man sagen könnte, man müsste sagen, eben simulierter Wutentlassung entlassen. Das war schon ein Vorgang, der in der Brutalität und der Deutlichkeit mich überrascht hat und der, glaube ich, außer der Tatsache, dass Olaf Scholz ganz kalkuliert die Botschaft nach innen in seine eigene Partei gesandt hat und damit ja auch mit großem Beifall belohnt wurde. Ich glaube, dass er damit in der Bevölkerung nicht die gleiche Resonanz gezeigt hat, ja sogar im Gegenteil eigentlich der FDP einen großen Gefallen getan hat, weil Christian Lindner damit ein Stück weit aus der Schusslinie geraten war.
Also Olaf Scholz hat im Grunde ein Stück weit zumindest etwas verloren. Wer hat denn von diesem Bruch profitiert?
Ich glaube in der Tat, dass die FDP profitiert. Sie hat eine ganz klare Rechnung für sich selbst aufgemacht. Das haben übrigens andere, außer Christian Lindner, der zum Teil ein Getriebener war, viel stärker im Kalkül gehabt. Vor allem Herr Kubicki, der schon lange die Koalition als toxisch beschrieben hat. Ein Herr Dzsirai, Generalsekretär, der schon davor die Grünen als Sicherheitsrisiko über lange, lange Zeit an die Wand spielte. Sie haben maßgeblich darauf hingewirkt, die eine Rechnung durchzuziehen. Der lautete, wenn wir noch ein Jahr lang in dieser Koalition bleiben, dann sind wir im Herbst des geplanten Wahltermins 2025 eigentlich nur noch in Spurenelementen vorhanden. Denn die FDP hatte ja bei den Ostwahlen erlebt, also in Brandenburg als letzter Wahl, auch in Thüringen und Sachsen, aber vor allem in Brandenburg, dass sie letztlich schon schwächer war als die Tierschutzpartei. Man muss sich das vorstellen. Also unter sonstigen landete eigentlich mit der Lupe zu suchen war. Und die Rechnung war ganz klar. Wenn wir jetzt nicht rausgehen und das Ding an die Wand fahren, dann werden wir in einem Jahr gar keine Chance mehr haben. Und die Rechnung ist für mein Verständnis aufgegangen. Übrigens auch aufgrund des Zutuns von Olaf Scholz. Jetzt steht die FDP quasi entfesselt da, wenn man ihr Glauben schenkt. Und ich glaube ihr, gibt es längst Rückläufe derer, die sagen, endlich führt ihr wieder die Politik durch, die wir von euch erwarten. Neoliberale, klar wirtschaftsfreundliche Politik, ungeachtet der Frage, was es für Aufwendungen, staatliche Aufwendungen für all die großen Krisen braucht. Also eine quasi Staatsverschlankungspolitik, für die natürlich dann nach wie vor meines Erachtens mehr als 5% zu haben sein werden. Deswegen glaube ich tatsächlich, die FDP ist der eigentliche Profiteur. Die SPD wird allergrößte Schwierigkeiten haben, sich hinter diesem Kanzler zu versammeln. Das ist aber eine Position, vermute ich, die sie halten wird, weil ironischerweise auch vor allem Scholz die Reihen im Inneren gerichtet hat und geschlossen hat. Und wie schwer es den Grünen fällt, sehen wir ja alleine schon daran, dass Herr Habeck mit Frau Baerbock im Team antreten wird, nachdem er am Mittwoch gar nicht in der Lage war. Das Schaulaufen der Reden konnte er nicht bestreiten. Ein symptomatisches Ereignis, weil der Flieger Liga in Lissabon nicht abhob. Eigentlich wollte er Spitzenkandidat, ja Kanzlerkandidat seinen Auftritt haben. Aber offensichtlich haben die Grünen realisiert, so wichtig es ist, dass sie stark auftreten für die ökologische Frage, dass eigentlich die Kanzlerkandidatur gar keine eigene ist. Es ist eine ganz merkwürdige Simulation aus dem Wissen heraus, dass die Grünen eigentlich die Zeit gebraucht hätten. Sowohl Grüne als SPD hätten eine reelle Chance auf Schwächung, ich sage es mal hart, des konservativ-neoliberalen Lagers, in dem die FDP jetzt ja wieder steht. Sie hätten diese Chance eigentlich nur gehabt mit längerem Vorlauf. Deswegen sind die Nutznießer erst einmal FDP und wahrscheinlich auch CDU, CSU und ganz zu schweigen vom populistischen Rand und rechtsradikalen Rand. BSW und AfD werden natürlich gute Ergebnisse erzielen, aber ich hätte befürchtet, wenn es noch ein Jahr lang weitergegangen wäre, wäre das ein weiteres Wachstumsprogramm für die AfD gewesen und in einem Jahr wäre sie wahrscheinlich noch stärker herausgekommen.
Jetzt war das ja im Grunde ein gescheitertes Experiment für politische Kompromisskunst, was wir da erlebt haben. Was bleibt denn von diesem Bündnis? Nur noch eine Fußnote in der Geschichte der Bundesrepublik?
Ja, das auf jeden Fall. Die historische Einbettung wird noch zu leisten sein. Aber natürlich muss man feststellen, eine so abrupt geendete Kanzlerschaft hat es nur in einem einzigen Falle vorab gegeben. Das war Ludwig Erhard, der auch nur eine ähnliche Zeit auf dem Buckel hatte. Selbst Kiesinger, der auch nur ein Kurzzeitkanzler war, beide ja von der CDU, hatte diese Kürze nicht. Aber bei Olaf Scholz kommt noch hinzu, es war natürlich ein Experiment zu einem historisch denkbar schwierigen Zeitpunkt. Aber es ist furchtbar gescheitert. Deswegen glaube ich tatsächlich, und das ist ja das Erstaunliche, gibt es zum Teil, ich sage bewusst nur zum Teil, in der Bevölkerung schon eine gewisse Sehnsucht nach geordneten Verhältnissen, also nach dem letzten verbliebenen Projekt einer kleinen, einer Zweier- bzw. Dreierkoalition, weil es ja immer bei CDU, CSU zwei Parteien, das wäre die sogenannte Große Koalition, die ja schon keine große mehr ist. Es gibt eine gewisse Sehnsucht nach Überwindung dieser Ampel. Das wird aber auf Dauer nicht gehen. Wir erleben ja gerade, und das macht das Historische natürlich und auch das Tragische dieses Versuchs Ampel aus, wir werden in vielen Bereichen der Republik, gucken wir nur nach Ostdeutschland, wo wir es ja in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg jetzt schon erleben, wir werden Notwendigkeiten von Koalitionen erleben, wo Dreierkonstellationen zustande kommen müssen, die das Lager Denken überwinden, wo ein Teil, eine Partei aus einem anderen Lager, also beispielsweise gucken wir in Thüringen, möglicherweise das BSW mit CDU und sogar SPD regieren muss und obendrein noch eine Duldung der Linkspartei erfahren muss. Also eine noch komplexere Situation. Deswegen ist dieses Scheitern dieser Konstellation im Bund von einer hohen symbolischen Bedeutung und die Frage wird sein, wird man weiter derartige Konstellationen wagen oder gehen wir Zeiten entgegen, in denen Minderheitsregierungen für uns normal werden, weil faktisch nur noch Koalitionen kleinerer Art in der Lage sind, homogen zu regieren, also beispielsweise, was aber nicht lange hier ja dauert, Rot-Grün im Bund oder beispielsweise vielleicht in Thüringen CDU mit einer SPD, die ihr ja gar nicht so fernliegt und sich dann ihre Mehrheiten organisieren müssen. Insofern war diese gescheiterte Ampel ein Anfang von sehr viel schwierigeren, ungemütlichen und komplexeren Situationen. Denn das werden wir schon bei dem nächsten Wahlgang erleben. Selbst wenn es für eine große Koalition noch einmal reicht, alleine das Wachstum von der AfD und wahrscheinlich ja eines BSW, die den Einzug in den Bundestag auch schaffen wird, wird zunehmend Prozente von 25-30% von Koalitionsbildungen fernhalten. Das heißt, das Koalieren in der Mitte wird immer schwerer werden.
Herr von Lucke, vorhin haben Sie den Scheidungsmoment analysiert, Olaf Scholz gegen Christian Lindner. Am Mittwoch haben wir Kanzler und Oppositionsführer im Bundestag erlebt. Spätestens das war der inoffizielle Beginn des Wahlkampfs jetzt. Ja. Wer hat sich da überzeugender präsentiert?
Olaf Scholz hat eine für seine Belange sehr gute Rede gehalten, diesmal übrigens auch ohne Teleprompter. Das ist schon ein Auftakt. Für mein Verständnis war es eine in ihrer Inhaltlichkeit natürlich sehr zweifelhafte Rede. Es ging um es mal klar zu verorten, um eine ganz große Diskussion und Kampfansage. Es ging um die Frage, wer den schwarzen Peter einer hochgradig zerrissenen, gespaltenen Republik dem anderen zuspielen kann. Damit ist Olaf Scholz ersichtlich in den Wahlkampf gestartet. Übrigens immer mit dem Anspruch, und es war bereits deutlich, dem Ziel, das er verfolgt, der CDU, CSU die Karte der sozialen Kälte zuzuspielen. Auf vielen Feldern das eine, dem Sozialen und dem Zweiten, die CDU, CSU verantwortlich zu machen für eine Eskalationspolitik in der Kriegsfrage mit der Taurus-Lieferung und so weiter. Das sind die beiden Karten, die Olaf Scholz ganz ersichtlich spielen will. Ganz klar übrigens auch in der Kontinuität von Gerhard Schröder. Die Parallele ist also insofern weniger das Jahr 2021, weil Olaf Scholz auch ganz genau weiß, dass er damals das Glück hatte, dass mit Frau Baerbock und Herrn Laschet zwei Kandidaten so schlecht agiert haben, so schlecht ihre Karten gespielt haben, dass er am Schluss das kleinste Übel war und übrigens auch noch eine gewisse Verheißung. Er war damals eben nicht derjenige, der jetzt drei Jahre die Führung, die er versprochen hatte, nicht geleistet hat. Er setzt jetzt damit voll auf den Vorwurf, die CDU-CSU spaltet das Land. Das hat natürlich dann die durchaus berechtigte Rückfrage von Friedrich Merz gezeitigt. Ja, wie ist es denn aber zu erklären, dass in diesen 3 Jahren Ampelkoalition die AfD ihre Werte verdoppelt hat? Das ist ja das Phänomen, dass die Ampel sich auch nicht so leicht hinwegdenken kann. Aber ich war trotzdem überrascht, die konsistentere Rede hat durchaus in der Gänze Olaf Scholz gehalten. Sie war in ihren Vorwürfen sehr bezweifelbar, vor allem auch die Form, sich zu exkulpieren. Er hat auch hier, wie übrigens bei der Entlassung von Herrn Lindner, vor allem die anderen wieder verantwortlich gemacht und natürlich nicht die Frage beantwortet, warum er 3 Jahre die Führung nicht geleistet hat. Friedrich Merz hingegen hat jenseits dieses Vorwurfs an die Ampel und an Olaf Scholz persönlich die Spaltung und die Zerrissenheit und die Stärke der AfD resultiert maßgeblich aus den 3 Jahren Ampel. Er hat eigentlich eine wenig konsistente Rede gehalten. Es war wenig überzeugend, der für den Aufschlag eines Oppositionsführers, der hier hätte mit großem Aplomb aus der Deckung kommen können, war ich ausgesprochen enttäuscht. Ein schwaches Stück. Erstaunlich waren für mich eher die kleineren Parteien. Ganz bemerkenswert, erstaunlich schon Frau Baerbock. Übrigens, vielleicht auch das der Grund, sie hat eine sehr starke kämpferische Rede, hart formuliert als Aushilfskellner für Robert Habeck gehalten. Sie musste ja ganz kurzfristig einspringen, hat eine starke außenpolitische, europapolitische Rede gehalten. Selbst Frau Weidel mit ihrer unsäglichen Tonlage hat stark für ihre Richtung plädiert. Aber am stärksten, das muss man deutlich sagen, weil er auch eben ein ausgesprochen guter Redner war, war Christian Lindner. Christian Lindner hat ganz klar und sehr deutlich die neoliberale Karte gespielt. Er hat alle Verantwortung, natürlich auch eine ungeheure Chuzpe, alles an Verfassungswidrigkeit Olaf Scholz um die Ohren geschmissen. Also schon den ersten Haushalt des Jahres 2021/22, für den er natürlich verantwortlich gezeichnet, eigentlich nur dem Kanzler zugeschrieben. Er spricht übrigens, achten Sie mal drauf, er spricht übrigens gar nicht mehr von der Ampelregierung. Bei Christian Lindner ist es seit der Entlassung durch Scholz nur noch die Regierung Scholz, von der die Rede ist. Aber er hat natürlich quasi in dem Sinne tatsächlich wie entfesselt ein neoliberal, wirtschaftsliberales Programm aufgeblättert, rhetorisch durchaus stark, und so auf die Weise den Eindruck erweckt, ich war gewissermaßen in Geiselhaft genommen, wir konnten unsere FDP-Projekte nicht durchführen, jetzt machen wir alles, was zum Erhalt der Wirtschaft nötig ist. Also bemerkenswerterweise vor allem die kleineren Reden, die starken, wohingegen Friedrich Merz für mich eher eine Enttäuschung war.
Friedrich Merz kam vor allem mit scharfen persönlichen Angriffen auf Scholz ans Pult. Und doch müssen die beiden, also Union bzw. SPD, doch damit rechnen, dass sie eine nächste Koalition stellen.
Absolut. Und das war ja nun doppelt das Erstaunliche. Wir haben ja zwei ganz jenseits des großen, sagen wir es mal so, Wahlkampfgepolters, zwei ganz bemerkenswerte Kursbestimmungen gehabt. Einerseits den Kanzler, der am Ende seiner Kampfrede, die ja auch harte Attacken übrigens von Anfang an gegen Friedrich Merz beinhaltete, also die Attacke in Sachen Kriegsbetreibung, Eskalation, dann natürlich auch gegen Lindner, aber vor allem gegen Friedrich Merz. Am Ende aber, bemerkenswerterweise, war es ein großes Plädoyer für die demokratische Kultur des Kompromisses. Ohne Kompromiss keine demokratische Fähigkeit und keine Möglichkeit, dieses Land zusammenzuführen. Das ist ja generell gemeinsam. Die Begriffe kann man ja alle fast nachts Unterhaken, all die Begriffe von Scholz, die kamen alle. Und man konnte mit wenig Fantasie natürlich weiterlesen und sagen, gut, wenn der Wahlkampf gelaufen ist, werden wir uns auch natürlich mit CDU, CSU zusammenfinden, um dieses Land in ruhigeres Fahrwasser zu bringen.
Ja, aber dann kann das ja keine Richtungswahl sein. Echte Alternative.
Naja, man kann ja nun 3 Monate lang, und das ist ja durchaus richtige demokratische Übung, ich sag's sogar mal hochgegriffen mit dem Habermasschen Wort der demokratischen Polarisierung, man kann 3 Monate harten Wahlkampf betreiben, um durchaus doch zu wissen, dass man danach unter Demokraten wieder zusammenkommen muss. Das war durchaus die Ansage. Aber auch durchaus natürlich im Wissen, man wird sich wieder zusammensetzen. Ich will bloß eines in Frage stellen, man wird schon sehen, ob es tatsächlich so weit geht, dass sogar Olaf Scholz als Kanzler vielleicht noch einmal bereit sein könnte, als Finanzminister in eine Regierung Merz einzutreten. Das ist bei der Antipathie der beiden, die ja wohl doch vorhanden ist, dann wohl doch eher unwahrscheinlich. Ob sich Scholz diesen Tor antun will, wird man sehen. Aber die Bereitschaft zum Kompromiss war da. Eine viel spannendere Position hat aber Friedrich Merz eingenommen, in doppelter Hinsicht. Erstens hat er klar gesagt und immer wieder angedeutet, dass anders als der Solitär Söder, der ja interessanterweise auch seinen großen Auftritt das erste Mal im Bundestag hatte, die erste Rede von Söder überhaupt im Bundestag als bayerischer Ministerpräsident, mit seinem Wettern gegen die Grünen, das übrigens auch nicht ganz so stark am Mittwoch zu hören war als davor schon, aber Friedrich Merz hat das weit mehr begradigt. Er weiß ganz genau, falls die SPD nicht reicht, falls es nicht zu einer großen Koalition, immer groß in Anführungszeichen, reicht, dann müssten ja vielleicht doch die Grünen an Bord geholt werden. Da ist also eine große Bereinigung. Das viel, viel Spannendere ist natürlich die Debatte im Nachgang. Dass Friedrich Merz sehr klar angedeutet hat, dass er bereit ist, die Schuldenbremse zu relativieren. Dass er also nicht an dem festhält, was die FDP so stark macht. Keinerlei Abstriche, schlanker Staat. Das ist natürlich das Voraussehen und das Wissen darum, dass auch er genau die großen fundamentalen Probleme erben wird, mit der es jetzt diese Ampel zu tun hat. Das ist gewissermaßen bereits das Einschlagen eines Weges für eine große Koalition, die dann natürlich die gewaltigen Aufgaben, neue Staatsausgaben für die Rüstung, wenn ein Donald Trump sich aus Europa zurückzieht, hohe Investitionen in Infrastruktur gegen einstürzende Brücken, gegen marode Schulen, all das ist mittlerweile mit der CDU-CSU denkbar und das ist natürlich auch eine gewisse Vorbereitung einer Koalition dann ab dem 23. Februar, wenn möglicherweise CDU, CSU und SPD werden wieder zusammen regieren müssen.
Ja, vielleicht, wenn es dazu reicht. Aber Sie haben schon die Grünen genannt und auch die etwas weicheren Töne Söders, aber auch Merzens gegenüber den Grünen. Mhm. Aber wir haben ja nun gesehen, bei der Wahl in den USA zum Beispiel, da hat sich der Widerstand gegen soziale, ökologische Veränderungen manifestiert. Droht sowas auch in Deutschland, damit den Grünen?
Ja, absolut. Sie bringen es auf den ganz entscheidenden Punkt und das ist für mein Verständnis mit der Finanzierung der Ampel die eigentliche Tragik. Die eigentliche Tragik besteht darin, dass die Jahrhundertaufgabe der Ökologie, der Nachhaltigkeit, einer Transformation der Gesellschaft, das ist ja eigentlich das große Projekt dieser Ampel gewesen. Das ist im Angriff vor allem der FDP, die ja ganz stark immer Front machte gegen die grünen Projekte. Vom Ausstieg aus der Atomkraft, die im Programm, im Koalitionsvertrag stand. Von der Attacke gegen das sogenannte Heizungsgesetz, das ja nicht hinter den Kulissen besprochen wurde, wie übrigens auch ein Gerhard Baum, FDP-Minister unter Helmut Schmidt, ist gefordert. Er sagt, es wäre nie vorstellbar gewesen, dass eine FDP sich so in der Ära Schmidt verhalten hätte. Das alles wurde coram publico ausgetragen, zu ganz großem Nachteil der Grünen und damit nicht nur der Grünen als Partei, sondern des grünen Projekts. Ich befürchte, dass im Gesamtzusammenhang, und das macht die Tragik auch dieses Doppelschlages, Doppelwumms, um mit Olaf Scholz zu sprechen, Comeback von Donald Trump und Ende der Ampelkoalition aus. Es ist eine große Preisgabe der Vorstellung von Nachhaltigkeit, denn wir werden sehr bald erleben, dass mit der Ankündigung von Trump Drill, Baby, Drill, also wieder viel mehr fossilistisch gebohrt werden wird, dass möglicherweise der Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen kommt. Sehen wir beispielsweise nur nach Baku, Aserbaidschan. Diese Konferenz, diese Klimakonferenz ist ja ein Witz, was die Beteiligung anbelangt. Es sind die Staatspräsidenten gar nicht angereist. Und das Ende der Ampel ist gewissermaßen der Abschied von einer Fortschrittskoalition, die spätestens mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ihre eigentliche Basis, nämlich das billige Öl, das Gas, das als Transformation, als Übergangsenergie erforderlich war, verloren hat und das dann immer mehr an die Wand gefahren wurde. Das halte ich für die eigentliche Tragik dieses Endes dieser Koalition und ich befürchte, dass das auf absehbare Zeit nicht wieder in ein neues Projekt dessen mündet, was so erforderlich ist, nämlich eine sozial-ökologische Transformation, die Jahrhundertaufgabe der Klimapolitik ernst nimmt.
Herr von Lucke, wir haben bisher vor allem über die Parteien gesprochen, die sich trittfest auf dem Boden der Verfassung bewegen. Nun hat die Leipziger Autoritarismusstudie gerade gezeigt, dass nur noch 42% der Deutschen meinen, dass die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland funktioniert. Könnte sich diese Unzufriedenheit dann auch im Wahlergebnis zugunsten der Parteien an den Rändern niederschlagen?
Sie wird es mit Sicherheit, aber eines muss man dabei auch immer dazu sagen, sie hätte es ein Jahr später im Zweifel noch viel deutlicher. Insofern auch da kommt man zu dem Schluss, so sehr AfD und BSW gestärkt aus dieser Wahl hervorgehen werden, es wäre mit einem Jahr weiterer Ampel noch fataler gewesen. Insofern habe ich auch da allemal ein eher dann sogar lachendes Auge und ein kleineres weinendes.
Dann zum Schluss, Herr von Lucke, wird die Bundesrepublik nach der Wahl am 23. Februar ein anderes Land sein?
Das ist sehr groß gesagt. In gewisser Weise ist es eher sogar wieder das Comeback. Ich befürchte das nicht einmal. Nein, ich nehme es sogar an und ich würde es wahrscheinlich sogar begrüßen, wie ein Großteil der Bevölkerung, ein gewisser Teil der Bevölkerung. Das ist die Tragik. Denn ein Teil der Bevölkerung ist mittlerweile sowohl verdrossen, massiv verdrossen, was die Ampel anbelangt, aber auch sehr zweifelnd, was die Große Koalition anbelangt. Und die entscheidende Frage wird sein, und das ist tatsächlich das, wo es dann zum Schwur kommt, wenn es dieser nächsten Koalition, vielleicht ja tatsächlich wieder aus CDU, CSU und SPD, nicht gelingt, das Land in ruhigeres Fahrwasser zu bringen und eine Koalition der Konsolidierung, der Stärke Früher hieß es, glaube ich, sogar bei Helmut Schmidt, Konzentration war der eine Begriff, vielleicht sogar Konsolidierung der andere. Kontinuität und Konzentration, das war übrigens interessanterweise der Begriff von Helmut Schmidt Mitte der 70er Jahre nach den großen Demokratieexperimenten unter Willy Brandt. Wenn diese Konzentration und Kontinuität nicht gelingt mit einer Stärkung der demokratischen Kräfte, dann drohen tatsächlich Ende des Jahrzehnts, 2029, bei der nächsten Wahl, die Populisten, die Radikalen an den Rändern, einen ganz großen Erfolg zu feiern. Und das wäre dann wirklich eine andere Republik.
Trotzdem, vielen Dank, Herr von Lucke.
Ich danke Ihnen, Frau Mattei.
Deutschland im Wahlkampf, Thema des Gesprächs mit dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.